Ich möchte zu Beginn noch mit euch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wie wunderbar ist es, dass du in der Heiligen Schrift zu uns redest, dass wir dein Wort haben dürfen, durch das du uns Trost und Heil gibst, ja, durch das du uns in Jesus die wunderbare Hoffnung auf das ewige Leben schenkst, das du für uns bereithältst, dass wir diese wunderbare Hoffnung auf die Ewigkeit haben dürfen, wo es keine Kriege, keine Not, keine Schmerzen und keine Krankheiten mehr gibt. Bitte stärke du uns jetzt in dieser Hoffnung, stärke du unseren Glauben, wirke du selber an uns, öffne unsere Ohren und unsere Herzen für deine Wahrheit. Amen. Wenn uns irgendetwas ganz besonders wichtig ist, dann sagen wir gerne, das liegt mir am Herzen. Ein Beispiel: Es gibt ja Menschen, denen ist der Garten völlig egal. Die haben keine Zeit und keine Lust, da viel Zeit zu investieren, und dann lassen die das Unkraut sprießen und alles wuchern. Vielleicht mähen sie ab und an mal ihren Rasen, aber dann ist es auch gut. Und dann gibt es andere, denen liegt der Garten so richtig am Herzen, und die investieren viel Zeit und Mühe in die Pflege ihrer Blumenbeete. Die streichen, die schneiden die Sträucher und Bäume und Äste. Ja, und was da alles dazu gehört, düngen, ihr wisst, da kann man viel, viel investieren und viel Zeit damit zubringen. Und natürlich gibt es nicht nur Dinge oder Hobbys oder Sachen, die uns am Herzen liegen. Viel wichtiger sind ja doch die Menschen. Menschen, die uns am Herzen liegen, um die kümmern wir uns, für die sorgen wir. Und das sind natürlich normalerweise auch ganz besonders unsere eigentlichen Angehörigen, die Leute in unserer Familie oder die Freunde. Unser heutiger Predigtext aus dem Lukas-Evangelium im 22. Kapitel, der zeigt uns, wie sehr die Jünger Jesus am Herzen liegen. Und das darf uns heute am Ewigkeitssonntag ganz besonders daran erinnern, dass auch wir Jesus am Herzen liegen. Ich lese uns im Kapitel 22 im Lukas-Evangelium die Verse 31 bis 34. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Diese wenigen Verse, die wir gerade gehört oder gelesen haben, die gehören in eine ganz besondere Zeit. Es ist der Abend vor Karfreitag, der Abend, bevor Jesus stirbt. Da hätte Jesus normalerweise eigentlich ganz andere Sorgen gehabt. Aber was tut er? Er kümmert sich ganz besonders um die Jünger, die ihm am Herzen liegen. Denn er weiß, welche schweren Glaubensprüfungen in den nächsten Tagen und Stunden auf die Jünger zukommen werden. Und Jesus möchte nicht, dass ihr Glaube in diesen schweren Anfechtungen und Prüfungen auf der Strecke bleibt. Und darum möchte er, dass die Jünger darauf eingestellt sind. Und das dürfen wir heute auch auf uns übertragen, auf uns beziehen. Denn genau wie die Jünger damals liegen auch wir dem Heiland am Herzen. Du und ich, wir sind Jesus nicht egal. Der auferstandene Herr, der lebt auch heute und er sorgt für jeden von uns. Er führt uns auf unserem Lebensweg Er beschützt uns. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und weil er uns von ganzem Herzen lieb hat, weil wir ihm so wertvoll sind, darum tut er alles dafür, dass wir nicht verloren gehen, sondern am Ende das Ziel der Ewigkeit, an die uns der heutige Sonntag so wunderbar erinnern will, auch tatsächlich erreichen. Und so zeigt uns Lukas durch unseren heutigen Bibelabschnitt, Jesu Jünger liegen ihrem Herrn am Herzen. Und darum betet er für die Angefochtenen, darum warnt er die Selbstsicheren und darum beauftragt er die Bekehrten. Ihr kennt das vielleicht, Martin Luther hat ja einmal den großen Widersacher Gottes mit einem Hund an der Kette verglichen. Und damit macht er vor allem zwei Dinge deutlich, nämlich zum einen, wie gefährlich der Teufel ist. Der Teufel ist so gefährlich wie ein großer Hund, der Menschen ernsthaft verletzen oder unter Umständen sogar töten kann. Aber das andere, was Luther deutlich macht, ist, wir sind diesem gefährlichen Feind nicht schutzlos ausgeliefert. Denn Jesus hat durch seinen Ostersieg den Teufel an die Kette gelegt. Und das heißt, der Teufel kann jetzt nicht mehr einfach so schalten und walten, wie er gerne will. Er kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt, was Gott ihn tun lässt. Aber von Zeit zu Zeit kommt das eben tatsächlich vor, dass Gott dem Teufel gestattet, Christen in Versuchung zu führen und ihren Glauben auf die Probe zu stellen. Aber Gott tut das nicht, um uns zu bestrafen. Das denken wir dann leicht. Aber Gott tut das aus einem ganz anderen Grund. Er benutzt solche Prüfungen, um uns näher zu sich zu ziehen. Vielleicht kann man das ein bisschen damit vergleichen, wenn Schüler oder Studenten Prüfungen vor sich haben, in der Schule oder im Studium, dann reifen diese Schüler oder Studenten, dann wächst ihr Wissen, weil sie sich auf die Prüfungen vorbereiten und sich sozusagen in dieser Prüfung zu bewähren haben. Und so gestattet Gott dem Satan, Christen in Versuchung zu führen, damit sich der Glaube bewährt und dadurch die Christen wachsen, reifer werden und Gott die Christen auf diese Weise näher zu sich zieht. Das bekannteste Beispiel dafür ist Hiob. Ihr kennt die Geschichte, wie Gott dem Satan gestattet hat, den Glauben Hiobs zu prüfen, durch Verlust, durch Leid, durch Krankheit. Und hier in unserem Bibelabschnitt, da passiert etwas ganz Ähnliches. Jesus sagt am Abend vor seinem Sterben dem Petrus und den anderen Jüngern, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. In Israel hat man damals so ein Sieb benutzt, um das Getreide, um den Weizen durchzusieben, wenn man ihn geerntet hatte. Und damit hat man dann Steine ausgesiebt oder andere Unreinheiten, dass man hinterher dann das wertvolle Getreide hatte. Und so hat Gott dem Satan die Bitte gewährt, den Jüngerkreis durchzusieben, durchzuschütteln. Und der Satan wird das jetzt tun. Der wird seine ganze List und Schleue einsetzen, um die Jünger an Jesus irre zu machen. Er will alles erreichen, dass sie an Jesus Anstoß nehmen, dass sie sich schlussendlich enttäuscht abwenden und von Jesus lossagen. Und da zieht der Satan alle Register. Aber weil die Jünger Jesus nicht egal sind, weil sie wertvoll für ihn sind, weil sie ihm am Herzen liegen. Darum tut Jesus etwas ganz, ganz Tolles. Er betet für seine Jünger. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus weiß ganz genau, welche Bedrohungen und welche Gefahren auf den Glauben von Petrus und den anderen Jüngern zukommen wird in den nächsten Stunden und Tagen. Und darum hat er dafür gebetet, dass die Glaubensflamme in den Herzen der Jünger nicht durch diesen rauen Sturmwind völlig ausgepustet wird. Ja, er hat dafür gebetet, dass die Jünger am Ende aus diesen geistlichen Kämpfen als Sieger hervorgehen und die Glaubensflamme am Ende nur umso heller auflodert und leuchtet. Und dass am Ende das ganze Gegenteil von dem herauskommt, was der Teufel mit seinen Versuchungen vorhat. Und genauso müssen wir damit rechnen, dass der Teufel auch uns in Versuchungen führt und dass Gott das dem Teufel von Zeit zu Zeit gestattet. Die Bibel sagt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Jeder gläubige Christ ist dem Satan ein Dorn im Auge. Da ärgert er sich drüber. Denn durch den Glauben an Jesus sind wir seiner Macht und Herrschaft entrissen worden und damit will er sich nicht zufrieden geben. Und darum kämpft er darum, uns um jeden Preis vom Glauben abzubringen und mit sich ins Verderben zu ziehen. Er will erreichen, dass wir uns vom Glauben lossagen und dann schlussendlich eben nicht diese herrliche Ewigkeit erreichen, sondern am Ende in der ewigen Trennung von Gott landen, in der ewigen Verlorenheit. Ja, und der Satan ist ein gefährlicher Gegner. Er verfügt nicht nur über große Listigkeit, er hat auch schon eine jahrtausendealte Erfahrung, wenn es darum geht, Christen zur Sünde und zum Unglauben zu verleiten. Er kennt unsere Schwachstellen. Er weiß ganz genau, wo er bei uns ansetzen muss, um uns zu Fall zu bringen. Und da denke ich noch an ein anderes Lutherlied, das ihr bestimmt auch gut kennt. Wir singen das normalerweise zum Reformationsfest, ein feste Burg. Der altböse Feind mit Ernst erst jetzt meint, groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinesgleichen. Der Teufel flüstert uns Zweifel ein. Und er nutzt gerne moderne Medien, Bücher, Internet, Fernsehen, um uns durch den Zeitgeist zu verleiten, um uns zu einem sündigen Leben zu verführen. Er gebraucht Aberglauben, falsche Lehren, um uns an Gottes Wort irre zu machen. Der Teufel hat unzählige Möglichkeiten. Und wenn wir hier ganz auf uns alleine gestellt wären, ihr wisst es genau, wir hätten keine Chance. Dafür ist der Teufel viel zu stark und mächtig. Aber wir sind nicht auf uns alleine gestellt. Wir sind nicht alleine. Wir haben einen Heiland, dem wir ungeheuer wertvoll sind, dem wir am Herzen liegen und dem wir so wichtig sind, dass er sogar für uns betet. Genau wie er damals für den Petrus und die anderen Jünger gebetet hat. Jesus, ist es so wichtig, dass du einmal die Ewigkeit bei ihm verbringst, dass er dafür betet, dass die Flamme des Glaubens durch die rauen Sturmwinde von solchen Anfechtungen nicht erlischt. Der Hebräerbrief sagt, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Was für ein herrlicher Trost ist das doch für jeden Christen, der in seinem täglichen Leben solche geistlichen Kämpfe auszutragen hat. Wir sind nicht alleine. Jesus ist da und er betet dafür, dass wir im Glauben bewahrt bleiben und dass unser Glaube fester wird und wächst. Und deshalb stärkt er unseren Glauben eben auch immer wieder durch die Gnadenmittel, damit wir in solchen Kämpfen nicht unterliegen, sondern als Sieger am Ende daraus hervorgehen. Denn Jesu Jünger liegen ihrem Herrn am Herzen. Darum betet er für die Angefochtenen. Und darum warnt er als zweites auch die Selbstsicheren. Wie hat Petrus darauf reagiert? Weder die ernste Warnung von Jesus noch seine herrliche Zusage finden bei Petrus wirklich ein offenes Ohr. Und warum? Weil der Petrus viel zu sehr von sich selber überzeugt ist, meint er, dass er eine solche Warnung und Zusage gar nicht nötig hat. Und dann antwortet er Jesus in gekränkter Eitelkeit: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Petrus fühlt sich völlig missverstanden und verkannt. Wie kann Jesus so etwas sagen? Mit Jesus an seiner Seite, da ist er sogar bereit, Gefängnis oder Tod zu erdulden. Wie kann Jesus das sagen, dass sein Glaube in so einer massiven Weise erschüttert wird? Das kann doch gar nicht sein. Aber Jesus kennt den Petrus besser, als der Petrus sich selber kennt. Und Jesus weiß genau, was in dieser kommenden Nacht passieren wird und in den nächsten Tagen. Und er weiß, wie ungeheuer gefährlich es ist, wenn der Petrus weiter sich auf seine eigenen Fähigkeiten verlässt, statt auf Jesus zu vertrauen und alles einzig und allein von Gottes Gnade zu erwarten. Und darum sagt Jesus: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, wenn wir solche Dinge von dem Petrus in der Bibel lesen, dann schmunzeln wir manchmal. Und man denkt, das ist ja mal wieder typisch Petrus. Voll von sich überzeugt, stürmt er los. Aber seien wir ehrlich, wir denken und handeln doch sehr leicht ganz ähnlich wie der Petrus, oder? In Jesus haben wir Heilsgewissheit. Das ist etwas ganz Wunderbares. Jesus hat alles getan, was nötig war, um uns zu erlösen. Und in Jesus darf ich gewiss sein, dass ich gerettet bin. Da gibt es so wunderbare Bibelworte. Der Apostel Johannes schreibt: Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Aber das ist es eben. Diese Heilsgewissheit, die habe ich nur im Glauben an Jesus Christus. Und es ist geistlich immer super gefährlich, wenn ich meinen Blick nicht mehr auf Jesus richte, sondern auf mich selbst. Wenn ich anfange, mich auf meine Fähigkeiten, auf meine Tapferkeit, auf meinen Mut, auf meine Einsatzbereitschaft, ja, und auf meinen starken Glauben verlasse, dann vergesse ich nämlich, dass mir dieser Glaube nur von Gott geschenkt ist und dass ich ohne Gott niemals glauben könnte und auch niemals im Glauben bleiben könnte. Und darum ist falsche Sicherheit etwas extrem Gefährliches. Und die Bibel sagt uns deshalb: Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir auch als Christen immer noch den alten Adam in uns haben, das alte sündige Wesen. Und der Teufel und der alte Adam, die arbeiten gerne zusammen, wenn es darum geht, Christen zu falschen Wegen zu verleiten und zum Unglauben zu verführen. Und solange wir hier in dieser Welt leben, ist es leider so. Ja, wir können immer noch vom Glauben wieder abfallen. Wir können immer noch verloren gehen. Und darum warnt Jesus auch uns. Und wir sollten da nicht gekränkt sein, wenn Jesus uns warnt oder verletzt sein. Jesus tut das nicht, um uns weh zu tun, sondern er warnt uns, um uns deutlich zu machen, wie sehr wir ihn brauchen, jeden Tag neu. Denn nur er kann uns in diesem Glauben erhalten und wachsen lassen. Ja, und so zeigt uns gerade eben auch diese Warnung vor falscher Sicherheit, wie sehr wir Jesus am Herzen liegen. Deshalb betet er für die Angefochtenen. Deshalb warnt er die Selbstsicheren. Ja, und deshalb beauftragt er schließlich auch die Bekehrten. Ich finde diesen Abschnitt ungeheuer beeindruckend. Jesus weiß ganz genau, was passieren wird. In allen Einzelheiten. Ihm ist nichts verborgen. Er weiß nicht nur, dass er in den nächsten Tagen sterben wird, leiden wird, auferstehen wird. Er weiß auch, was mit dem Petrus passiert. Er weiß, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Er weiß, dass er schwere Schuld auf sich laden wird. Aber Jesus weiß auch, dass Petrus sich wieder von seinem falschen Weg bekehrt. Er wird seine Sünde einsehen. Er wird sie bereuen. Und durch den Glauben an Jesus wird er Vergebung finden und sein Leben ändern. Und wenn all das passiert ist, dann soll der Petrus nicht nur an sich selber denken. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Jesus denkt also nicht nur an den Petrus. Er denkt auch an die anderen Jünger. Und er weiß, dass auch die anderen Jünger alle Schuld auf sich laden werden. Wenn Jesus gefangen genommen wird, dann werden sie alle an Jesus Anstoß nehmen und weglaufen. Und darum soll Petrus, wenn er später von seinem falschen Weg umgekehrt ist, die anderen nicht vergessen. Er soll auch die anderen Jünger stärken. Er soll ihnen bezeugen, dass sie durch den Glauben an Jesus bei Gott Vergebung haben und dass sie diese Vergebung neu für sich in Anspruch nehmen dürfen, genauso wie Petrus selbst Vergebung gefunden hat. Denn wer selber durch Gottes Vergebung vor seinem anklagenden Gewissen Ruhe findet, der kann dann auch andere trösten, die unter der Anklage ihres Gewissens leiden, indem er ihnen die frohe Botschaft von Jesus weitersagt. Und wenn wir unser Leben im Licht der Bibel prüfen, dann müssen wir doch auch immer wieder feststellen, wie häufig wir in unserem Leben falsche Wege gegangen sind. Wie oft haben wir Jesus verleugnet, weil uns der Mut fehlte, uns vor Freunden, vor Kollegen, vor Bekannten zu Jesus zu bekennen? Wie oft haben wir gelogen, falschen Göttern gedient oder in irgendeiner anderen Weise Gottes Gebote übertreten? Je mehr man sich mit der Bibel beschäftigt, desto mehr sieht man, wie viel da im eigenen Leben schiefläuft und dass wir Tag für Tag neue Schuld auf uns laden, auch wenn wir das nicht wollen. Aber so wie Petrus dürfen wir von unseren falschen Wegen umkehren, denn Jesus ist am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld gestorben. Und darum dürfen wir Gott unsere Schuld bekennen. Wir dürfen Vergebung finden. Und wer dann aus Gnade diese Vergebung gefunden hat, der darf auch andere trösten, die die unter ihrem Gewissen leiden, indem er ihnen die frohe Botschaft von dem Sünderheiland Jesus Christus weitersagt. Ja, und das wünsche ich mir für uns heute, wo wir heute uns neu an Petrus und an die Jünger und an Jesus erinnern lassen dürfen. Lassen wir uns doch neu von Jesus Mut machen, dass wir uns als Christen gegenseitig in unseren Anfechtungen und Versuchungen helfen, mit denen wir alle doch Tag für Tag zu kämpfen haben. Was können wir da tun? Tun wir das, was Jesus tut? Beten wir füreinander? Beten wir für die Angefochtenen um Bewahrung im Glauben? Warnen wir die Selbstsicheren? Aber trösten wir auch die Verzagten mit Gottes Wort? Machen wir uns doch gegenseitig immer wieder Mut, unseren Weg im Glauben weiterzugehen, auch wenn dieser Weg der Nachfolge Jesu ja häufig sehr, sehr schwer zu gehen ist. Er bewahrt uns nämlich hier in dieser Welt nicht vor solchen Kämpfen und dunklen Stunden. Aber gerade der heutige Sonntag erinnert uns, was am Ende dieses Weges auf uns wartet. Die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Die nie zu Ende gehende Freude, wo es keine Bedrängnisse mehr gibt. Und das ist doch ein Ziel, das sich zu erreichen lohnt. Und dass alle Kämpfe, die wir auf dem Weg dorthin noch auszutragen haben, wert ist. Und vergessen wir nicht, wir gehen diesen Weg nicht alleine. Jesus geht mit uns. Er leitet uns, er stärkt uns, er betet für uns. Ja, möge Gott es schenken, dass wir durch seine Gnade dieses herrliche Ziel des ewigen Lebens eines Tages erreichen. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.